Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Philipp Köster.
Hallo Philipp, hier ist Holger.
Hallo Holger, grüße dich.
Ich rufe an wegen unabhängigen Sportjournalismus. Weil du bist Gründer und Chefredakteur der Fußballzeitschrift Elf Freunde und die gibt's jetzt schon seit 25 Jahren. Hattest du bei Gründung damit gerechnet, dass das ein dauerhaftes Projekt zu werden scheint?
Ja, es ist ein dauerhaftes Projekt und ganz ehrlich war es so, dass ich nach der ersten Ausgabe eigentlich schon wieder aufhören wollte. Da hatten wir nämlich von unseren 2500 Erstexemplaren, glaube ich, 400 abgesetzt, hatten auch ein traumatisches Erlebnis hinter uns, weil wir versucht hatten, beim DFB-Pokalfinale zwischen Werder Bremen und Bayern München das Heft vor dem Stadion zu verkaufen und wir haben 8 Exemplare von 200 abgesetzt und 4 haben das Heft noch zurückgebracht, weil keine Aufstellungen drin waren. Da habe ich schon ein bisschen so gedacht, das könnte eventuell schief gehen, aber naja, hinterher sagt man immer, ist alles super gewesen, aber die Anfangszeit war schon eher schwer.
Warum wollten die Leute das nicht haben? Also ihr kommt ja aus, ihr seid ja eigentlich ein Fanzine. Ist das, reicht das nicht für mehr als 400 Leute?
Na, das reicht vor allen Dingen dann nicht, wenn man denkt, man kann ein normales Magazin wie ein Fanzine vertreiben. Also wir dachten ja, das ist genauso wie in Bielefeld, wo wir halt herkamen und wo wir natürlich unser lokales Magazin rausgegeben hatten. Um 3:30 war die Welt noch in Ordnung, hieß das, und hat natürlich darauf angespielt, dass bei Arminia schon 3:45 die Welt dann nicht mehr in Ordnung war, weil wir schon 2 Gehring-Tore, 2 Dove kassiert hatten. Auf jeden Fall haben wir gedacht, wir könnten das einfach so vom Stadion verkaufen. Aber die Leute, ich verstehe die natürlich, die sagen, ey, Elf Freunde, was ist das? Ist das ein Swingerclub-Magazin oder ist das, keine Ahnung, irgendwie was für Motorradfreunde oder so. Also die Leute waren skeptisch, kannten es nicht. Und dann will man ja auch ins Stadion und nicht noch mit Druckerzeugnissen belästigt werden.
Was ist dann passiert, dass es doch geklappt hat?
Naja, einerseits haben wir natürlich unsere Vertriebswege optimiert, indem wir so einen Kleinstvertrieb gefunden hat, der uns an die Kioske gebracht hat und vor allen Dingen an die Bahnhöfe, wo uns viele Leute gekauft haben. Ich glaube aber, viel wichtiger war, dass wir in so eine publizistische Lücke, in so Niemandsland reingestoßen sind. Also man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wo jeder Zweite sagt, er beschäftigt sich mit Fußball und seiner Kultur, dass im Jahr 2000 das noch eine richtige Ödnis war. Also Nick Hornby hat ja in Fever-Pitch festgestellt, dass der Fußball nicht die Literatur hat, die er verdient. Und das war 8 Jahre, nachdem er Fever Pitch rausgegeben hat, immer noch so. Also da gab es die Süddeutsche, die sich ein bisschen feuilletonistisch versucht hat. Dann gab es so Fanzines als Gegenöffentlichkeit. Aber dass die Leute nur gesagt hätten, Fußball, das ist Kultur und das ist nicht nur Pöbeln und Alkohol und so weiter, das war damals nicht so.
Literatur, Feuilleton, ist das eure Selbstbeschreibung mittlerweile, dass ihr ein Fußballfeuilleton seid?
Nein, um Gottes Willen. Okay. Also ich sag mal so, das ist eine große Gefahr, Fußball zu sehr zu intellektualisieren. Also es ist natürlich so, dass wir uns an Leser wenden, die gerne auch mal einen Relativsatz zwischendurch mal eingestreut bekommen oder die sich für die Hintergründe interessieren und natürlich auch für eine Beschreibung von Fußballkultur als der wirkmächtigsten Alltagskultur, die es in Deutschland gibt, finde ich, in den letzten Jahrzehnten. Gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass Fußball proletarisch ist und lustig und albern und peinlich und natürlich von Schnauzbärten betrieben wird und von Leuten, die Pyrofackeln zünden und von Leuten, die einfach nur Spaß haben wollen. Also wer Fußball zu sehr verkopft oder wer Fußball zu sehr so als Kulturgut sieht, der liegt auch falsch.
Irgendwann fing das ja an, dass Elf Freunde ernst genommen wurde. Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment? Habt ihr das irgendwann gemerkt?
Also der Brandbeschleuniger war natürlich die WM 2006 in Deutschland. Das zeichnete sich auch schon im Jahr 2000 ab. Da wurden ja alle Leute völlig rammdösig, was den Fußball anging. Da diese Fanschminke, diese Hysterie auf den Fanmeilen, dieses Gekreische, Poldi Poldi, wenn Klose durchs Bild lief. Natürlich auch dieser aufwallende Patriotismus und dass alle Leute dachten, guck mal, wir können ja Deutschland-Fans sein, ohne total biestig zu sein. Das hat natürlich alles dazu beigetragen, dass Fußball so der große Gesellschaftserklärer wurde. Also so eine große Projektionsfolie, auf der sich alle Leute tummeln könnten. Da begann das so, dass Wirtschaftskapitäne, Politiker und alle unbedingt Fußballfans sein wollte. Das war ja früher anders. Ich glaube, 1954, als Deutschland das erste Mal Weltmeister wurde, hat Adenauer noch zu Hause gelangweilt Boccia gespielt. Also da war, glaube ich, ein einziger Politiker im Stadion. Noch 82 musste sich Helmut Schmidt große Vorwürfe anhören bei diesem verlorenen Finale gegen Italien, dass er zu sehr mit dem italienischen Staatspräsident rumgescherzt hat, weil ihn Fußball gar nicht so wahnsinnig interessierte. Das ist natürlich seit Merkel und seit Stoiber und Schröder völlig anders. anderes. Alle wollen zum Fußball, alle drängen dahin. Das ist auch verständlich, weil Fußball halt so super ist, weil es so passt, weil es gleichzeitig wahnsinnig ernst zu nehmen ist und gleichzeitig eine total lustige Geschichte ist. Aber naja, also es ist halt ein großes Gesellschaftsthema und ich glaube, wir waren das Erklärmagazin dazu.
Elf Freunde ist aus der Fernsehszene entstanden und ihr schreibt gegen, ich zitiere, die entfesselte Kommerzialisierung des Sports an, also Wirtschaftskapitäne und Politiker, die auf einmal dabei sein wollen. Klappt das, dagegen anzuschreiben?
Nee, natürlich nicht. Die Vergeblichkeit des eigenen Tuns gehört immer dazu, das muss man so deutlich sagen. Der Kommerz gebärdet sich tatsächlich immer entfesselter mit Pizzaboten, die den Ball aufs Spielfeld bringen, mit McDonalds Einlauf-Eskorten, mit hier Werbung, da Werbung, gesponserten Eckenverhältnissen. Du hast das Gefühl, alles, was im Fußball nicht bei drei auf den Bäumen ist, bekommt noch ein Preisschild umgehängt. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie verhält man sich dazu? Also nimmt man das alles ernst, diesen ganzen Tanz, und nimmt man den Pathos oder denen das die Pathos der Fernsehsender ernst, die dann sagen, pass mal auf, hier Hoffenheim gegen Heidenheim, das große Duell am Sonntag und so. Ist das was dich berührt, oder schaffst du dir deine eigenen eskapistischen Realitäten? Also ich bin ja Fan von Arminia Bielefeld und ich stelle immer wieder fest, wenn ich im Stadion bin, hat das sehr, sehr wenig zu tun mit dieser Glanz- und Gloria-Welt, die wir da im Fernsehen sehen.
Womit hat es denn was zu tun?
Naja, mit echten Gefühlen. Also man sagt ja immer, die Stadien sind so der letzte große Versammlungsort der Gesellschaft, wo es völlig egal ist, ob du Arzt bist oder Arbeiter. Das ist natürlich auch Quatsch, weil Arbeiter stehen allerhöchstens auf den billigen Plätzen oder bleiben gleich ganz weg, weil sie sich die Eintrittskarten nicht leisten können. Und die Ärzte und Mittelständler drängeln sich dann doch eher in der VIP-Loge und auf den gepolsterten Sitzen da auf der Haupttribüne. Aber trotz allem ist das halt echte Emotionen. Also das ist dann auch nicht von Geld getrieben oder es ist auch nicht von Kommerz getrieben, sondern das ist Freude am Sport, das ist gemeinsames Singen, das ist Liebe zum Club, das ist Verzweifeln am Club. Also die ganzen großen Gefühle, die man möglicherweise sonst nicht unbedingt hat, die findet man im Stadion, aber eben auch nur im Stadion. Also wenn der Erdnusscount auf dem Sofa hockst und sagst, ja komm, ich schaue mir mal jetzt zweite spanische Liga an, dann ist das möglicherweise eine eher mittelbare Emotion.
In einem Kommentar hast du geschrieben, dass weite Teile des Fußball-Establishments für unabhängigen Journalismus nicht einmal mehr Verachtung übrig haben. Was meinst du damit?
Naja, also ich sag mal so, selbst wenn man mal abrechnet, dass ich es sehr pointiert formuliert habe, weil die Kolumne auch rot wegen Meckerns heißt und ich dort immer die ganz großen wütenden Emotionen habe und wie ich bei uns im Podcast mit Arndt Zeigler immer sage, auf der Autobahn des Hasses links geblinkt habe, um nochmal zu überholen.
Naja, wir leben ja alle von der Zugspitzung.
Wir leben ja alle von der Pointierung und von der Zugspitzung. Wer wüsste das besser als ich? Also gleichzeitig ist es aber so, dass sich natürlich das Arbeitsumfeld von Sportjournalisten massiv verändert hat, massiv. Also selbst im Jahr 2000 waren die Zugänge schon schwierig. Inzwischen ist es aber so, dass wir natürlich auch durch Digitalisierung, durch neue PR-Kanäle, dadurch, dass viele große Clubs inzwischen auch weltweit unterwegs sind und dass es ganz prinzipiell natürlich ein Bestreben aller Clubs ist, die komplette Kontrolle über alles zu bekommen. Also Kommerz funktioniert ja dadurch, dass du die Kontrolle hast und alles wirtschaftlich ausweiden und auswerten kannst. Insofern ist das große Ziel aller Clubs, die Kontrolle zu behalten. Und natürlich sind unabhängige Journalisten, ist kritischer Journalismus, sind Leute, die auch mal hinter die Kulissen blicken wollen, da eine Bedrohung. Und wenn ich mir mal anschaue, wie früher Öffentlichkeit hergestellt wurde, dann gab es ein Interview mit Paul Breiten, ein Interview mit Uli Hoeneß, ein Interview mit Karl-Heinz Rummenigge, dann gab es natürlich auch mal kritische Analysen, dann gab es Kommentare. Das gibt es heute auch noch, aber es gibt die Zugänge nicht mehr. Also wenn ich mir mal angucke, dass es natürlich so ist, wenn so ein Spieler wie Harry Kane beim FC Bayern spielt, dann bekommt als allererstes natürlich das Vereinsmagazin ein sogenanntes Exklusivinterview, was natürlich lustig ist, weil quasi der, der das Exklusivinterview genehmigt und der, der das führt, dieselbe Person ist. Also da werden natürlich auch journalistische Begriffe auf PR angewandt. Man hat das Gefühl, diese Grenzen zwischen PR und klassischem Journalismus sind total verschwommen. Es werden sehr viele journalismusähnliche Formen produziert. Du hast PR-Kanäle, du hast lustige Spielchen, du hast Insta-Kanäle. Du hast überhaupt das Gefühl, die Clubmedien sind inzwischen das Entscheidende. Danach kommt das Fernsehen, weil die eben auch dafür bezahlen, die aber auch nicht unabhängig sind, weil sie die Ware auch verkaufen müssen. Und ganz zum Schluss, nach all denen und nach ein paar Boulevard Blättern kommen dann die Leute, die möglicherweise auch mal ein bisschen kritisch berichten wollen. Und das ist natürlich für jeden, der sein Gehirn jetzt nicht an der Kasse abgeben möchte und jemand, der möglicherweise auch die eine oder andere Kritik zu üben hat, bei aller Begeisterung für den Fußball, eine extrem ärgerliche Situation.
Sind die Zugänge komplett weg? Also wenn dieses Exklusivinterview Vereinsmagazin mal abgedruckt und veröffentlicht wurde, war es das dann mit Interviews oder kommst du dann trotzdem irgendwann halt in der fünften Reihe nochmal an so einen Spieler ran, um ihn zu interviewen?
Naja, ich will das tatsächlich auch nicht zu pauschal sagen. Also es gibt sehr, sehr viele Clubs, mit denen man gut arbeiten kann, die auch Zugänge gewähren, die auch sagen, pass mal auf, wir würden gerne diese Geschichte mit euch machen. Klar ist aber auch, was dann passiert, ist, dass natürlich alles bis zur Unkenntlichkeit redigiert wird. Also ich habe sehr, sehr viele Interviews geführt, die sich erstmal in der Rohfassung sensationell gut lasen, auch sehr, sehr lebendig waren und meiner Meinung nach dann auch gar nicht so waren, dass sie in irgendeiner Weise rufschädigend für den Spieler oder für Unruhe gesorgt hätten. Die dann aber sagen, pass mal auf, wir haben das mal alles geglättet und die ganzen Geschichten über die Kindheit würden wir gerne rausnehmen. Wir würden ganz gerne die Retrospektive aus seinen letzten Clubs rausnehmen. Wir würden außerdem jetzt nicht gerne was über den sportlichen Betrieb sagen. Und außerdem wäre es ganz gut, wenn ihr so ganz prinzipiell alles, was so sportlicher Natur ist, auch noch rauslassen würdet. Und dann hast du zum Schluss so eine Art Skelett oder so eine Karikatur von einem Gespräch, wo ich dann immer denke, ja, Leute, dann lass es doch einfach. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Also ich verstehe schon, dass man das jetzt redigieren will oder dass man das natürlich irgendwie auch freigeben will. Aber die Vorstellung, dass man alles komplett ändert, komplett rausstreicht, komplett sagt, das ist ja nun wirklich nicht, so kann man es auf keinen Fall machen, das ist natürlich ärgerlich. Und es ist ja kein Zufall, dass es beispielsweise von Lionel Messi, das ist der einer der vielleicht 5, 6 größten Spieler aller Zeiten, es gibt von dem kein einziges substanzielles Interview. Alles, was der bisher gegeben hat an Interviews, ist kompletter Vollschrott. Austauschbar bist und geht nicht mehr. Da könntest du einen anderen Namen drüber packen und du hättest keine Idee, dass es von Lionel Messi stammt. Genauso von Cristiano Ronaldo. Das ist halt komplette PR, komplett gesteuert, komplett so, dass du das Gefühl hattest, das hätte jetzt auch ein Vereinsmitarbeiter führen können. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, will man das, ne? Also will man solche Gespräche überhaupt führen? Also wir hatten das auch bei uns im Heft, hatten wir also ein paar Auffahrunfälle Interviewseits, ne? Also wo wir dann gedacht haben, okay, es ist gut, dass wir den jetzt haben, aber die Interviews lasen sich so gähnend, das konntest du wirklich nur als Einschlafhilfe benutzen und nicht als Interview.
Du sagst, will man das? Braucht man das überhaupt? Brauche ich solcherlei Interviews, um ordentlich über Fußball zu berichten?
Nee. Und natürlich ist es auch eine Falle, in die man dann so läuft. Dann denkst du, oh, guck mal, du hast einen berühmten Spieler von Bayern, einen berühmten Spieler von Real Madrid, du hast einen berühmten Spieler von Manchester City, von Manchester United. Und dann kommt dahinter ja so ein totales, gruseliges Interview raus, in dem nichts steht, was echt ist, nichts, was authentisch ist, nichts, wo man das Gefühl hat, man blickt mal so ein bisschen in die Seele oder in die Einstellung dieses Spielers rein. Und das ist natürlich erschütternd. Das ist mega langweilig und das will auch keiner. Ich glaube, dass wir manchmal den Fehler gemacht haben, dass wir gesagt haben, ah komm, ey, der hat uns jetzt ein Interview gegeben, wie geil ist das denn? Das drucken wir mal ab. Aber das ist natürlich Sondermüll, ne?
Also. So, wenn man es nicht braucht, wenn es Sondermüll ist, warum machen alle mit?
Ja, weil Fußball halt auch so ein geiles Ding ist, ne? Also das ist, muss man sagen, in der Konstruktion etwas, was du nicht besser hättest erfinden können. Es ist wahnsinnig ernst, irgendwie Dortmund gegen Schalke, St. Pauli gegen Hamburg, Arminia Bielefeld gegen Preußen Münster, da kannst du ja Lebensfeindschaften drauf aufbauen und gleichzeitig weißt du ganz hinten im Kopf, das ist nicht das echte Leben oder es ist nicht so ernst. Das ist
alles Unterhaltungsindustrie.
Ja, also das denken wir Anhänger ja nicht. Wir denken ja immer, es ist ein Spiel. Also sagen wir es mal so, also wir gucken da gar nicht so zynisch drauf und sagen, wir werden nur ausgeblutet und das ist alles nur Kommerz, aber wir sagen, es ist ein Spiel. Am Ende geht's nicht ans Leben. Und ich weiß auch, ich kann einen Abstieg in der dritte Liga überstehen, weil ich weiß, nächstes Jahr komme ich vielleicht wieder hoch. Also wir nehmen es wahnsinnig ernst und gleichzeitig wissen wir aber so im hintersten Hinterstübchen, das ist nur ein Spiel. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir um die Lächerlichkeit der eigenen Existenz wissen, wir Anhänger. Also wir wissen, wir haben Schals um den Hals, auf denen steht, bis in den Tod für Arminia Bielefeld. Das ist natürlich Quatsch. Also sagen wir so, lustig ist eigentlich immer dann, und da entsteht ja dann auch Humor und Unterhaltung. Und das habe ich ja auch in einem Kommentar gesagt. Lustig wird es dann, oder Humor entsteht da, wenn dieses ganze klebrige Getue auf die Realität trifft. Also du kannst natürlich sagen, bis in den Tod für den oder wir sind die besten Fans der Welt oder dieser ganze Quatsch. Und gleichzeitig verlierst du dann auswärts in Rostock oder in Sandhausen 3-0 und musst noch 8 Stunden über die Autobahn zurückfahren. Also dort, wo Pathos auf Realität trifft, da wird es dann lustig. Und das ist natürlich auch das, was ich versucht habe in einem Kommentar zu sagen, dass Unterhaltung nicht dann entsteht, wenn eine PR-Abteilung sagt, komm, ich mache ein Interview mit Harry Kane oder mit irgendeinem BVB-Spieler oder mit einem Spieler von Real Madrid, sondern Unterhaltung steht da, wo diese ganze aufgebaute große Kulisse, dieses Image, dieses lupenreine, fusselfreie Image, wo das auf Realität trifft und auf kritische Fragen und dann mal gucken, was er sagt.
Ihr seid also ein Unterhaltungsmagazin.
Ja klar, na klar. Also ich sag mal, so sind wir auch ein Unterhaltungsmagazin. Also es war immer das Bestreben, jetzt da nicht irgendwie wie Lehrer Lempel zu stehen und den Zeigefinger zu hängen, zu heben und zu sagen, ja, pass mal auf, wir erklären euch mal, wie Fußball läuft. Also das war auch ganz interessant. Wir haben mal neulich mal so versucht, die Identität von Elf Freunde nochmal zu beschreiben, so zum 25. Jahr. Und das war gar nicht so einfach, weil natürlich sind wir damals gestartet mit einer gewissen Vorstellung von dieser Marke, von Marke ist auch blöd, aber von diesem Zeitschrift und davon, was wir den Leuten mitteilen wollen. Aber wir haben festgestellt, dass das gar nicht mehr so ist oder beziehungsweise, dass zu dieser Facette von Fußballkultur, die ich mochte, also so dieser Blick aus der Kurve zu sagen, wir wollen die ganze Leidenschaft abbilden, ist viel dazugekommen. Also Fußballkultur musst du eigentlich jeden Tag neu verhandeln und ganz viele Leute, die heute sozialisiert sind, die blicken natürlich auf andere Spieler, die ich schon abgehakt habe. Die blicken anders auf Fußball. Denen sind möglicherweise auch Konflikte egal, die ich noch ausgetragen habe. Ich habe mich, das weiß ich noch, in den Nullerjahren massiv darüber aufgeregt, dass diese ganzen Stadien umbenannt wurden. Das ist früher, weißt du, Alm, Betzenberg, Bibererberg, Volksparkstadion, Waldstadion und so weiter und so fort. Ganz wunderbare Stadionnamen und die heißen heute alle wie Firmenparkplätze, ne? Also ist heute irgendwelche Arenen mit so drei buchstabigen Vorsätzen, von denen ich weiß, was ist das, um Gottes Willen so, ne? Also ob es die AWD-Arena ist oder früher war es die AOL-Arena. Jetzt ist es immerhin wieder der Volkspark beim Hamburger SV. Also ich sag mal so, das war damals was, da habe ich sofort einen Ruhepuls von 180 gekriegt und die jungen Leute zucken ein wenig mit den Achseln.
Ich hänge immer noch so ein bisschen bei den Versuchen des Establishments, also letztlich der Vereine, die Berichterstattung einzuschränken, zu steuern. Warum machen da alle mit? Also das muss doch letztendlich jedem klar sein, dass diese Interviews keine Interviews sind, beziehungsweise keine wertvollen Interviews sind. Und trotzdem finden sie immer Widerstand, trotzdem werden sie abgedruckt. Vor allen Dingen in den großen Zeitschriften, vor allen Dingen im Fernsehen gezeigt.
Naja, es ist ein riesen Geschäft. Und ich glaube ja auch, dass das der Urknall des modernen Fußballs war, als der Fußball kapiert hat, wie viel Geld damit sich verdienen kann. Das geht ja seit dem Jahr 1992, das haben wir auch mal in der Titelgeschichte, als den Urknall des modernen Fußballs, als Champions League erfunden wurde, die Premier League in England aus der Taufe gehoben wurde, Manchester United sein Trikot verkauft, dann nochmal irgendwie den Umsatz um 50% gesteigert hat, als du wirklich alles kaufen konntest, von Borussen Haarmilch über FC Bayern Löwensenf und was es da alles so gab.
Und trotzdem rasten alle aus, wenn ich es als Unterhaltungsindustrie bezeichne.
So nämlich. Das klingt mir auch ein bisschen frech, auch in meinen Ohren, weil wir natürlich gleichzeitig die Chimäre aufrechterhalten, ey, das ist alles Leidenschaft. Ey, das ist alles dann doch am Ende Sport.
Shopping ist auch Leidenschaft.
Ja, hast ja recht. Pass auf. Also, es ist ja so, wir haben, glaube ich, das große Problem, dass natürlich alle Leute mitmachen, weil es ein großes Geschäft ist. Selbst die Zeitungen. Frag mal jemanden aus einer Lokalzeitung oder aus einer Regionalzeitung, was am besten klickt. Das ist Blaulicht, irgendwie, wenn die Oma irgendwie in einem Vorort tot über dem Zaun hängt. Und das ist natürlich Fußball. Also du kannst alles bei Fußball schreiben. Selbst wenn du sagst, hier Spieler XY fehlt beim Training, weil die Oma kriegt einen Zahn. Dann ist natürlich das trotz allem der Klickbringer auf der Homepage. Also du kannst nichts ist so attraktiv, so spannend, so klickträchtig, so kommerziell auswertbar wie Fußball. Und deswegen ist es natürlich klar, beschäftigt jede Lokalzeitung weiterhin zwei Leute, die über Fußball berichten und vielleicht noch zwei weitere Leute, die den ganzen Rest machen. Und so ist das eben auch beim Fernsehen. Es gab mal einen erhellenden Moment, da hat der etwas sämige Sky-Moderator Ricardo Basile mal in einem Interview gesagt, ja, er würde sich mal wünschen, dass Sky, also sein Sender oder prinzipiell das Fernsehen, ein bisschen mehr Spieler bekäme, tollere Storys angeboten bekäme. Das Fernsehen sei schließlich das, was den ganzen Bums bezahlt, also paraphrasiert. Und ich meine, entlarvender und peinlicher und natürlich auch vom eigenen Habitus her erniedrigender kann man das gar nicht formulieren, dass du sagst, pass mal auf, ich will tolle Storys, weil wir das bezahlen oder weil das Fernsehen das bezahlt. Also keine Ahnung, dass der nicht gleich gesagt hat, ey, was habe ich da gesagt, bitte streich das, war für mich wirklich ein totales Rätsel, weil das ist natürlich die Selbstaufgabe als Journalist, dann bist du nur noch Entertainer, dann bist du einer, der wie auf dem Kreuzschiff AIDA irgendwie 7 Abende gestaltet, ne, und sagst, hier, Freunde, ihr seid hier, weil ihr bezahlt habt oder ihr seid hier, weil wir jetzt irgendwie über die 7 Weltmeere schippern, aber der Anspruch, der ist nicht hoch. Und ich glaube, wenn die Leute kapieren einfach, es ist ein Geschäft, in dem unfassbar viele Leute in engen Businesshemden und in engen, viel zu engen Hosen und weißen Sneakern wahnsinnig viel Kohle machen.
Ist das eigentlich ein Problem des gesamten Sports oder gibt es irgendwie so eine Ligenuntergrenze, von der aus abwärts unabhängiger Journalismus problemlos möglich ist noch?
Also ich würde mal die Faustregel formulieren, je größer die Bedeutung, je größer die Aufmerksamkeit, je größer die Zuschauerschaft und je größer das kommerzielle Interesse, umso mehr Einfluss gibt es natürlich und so mehr Begehrlichkeiten, die Geschäfte bitteschön nicht zu stören. Klar ist aber auch, dass es bis runter in die Regionalligen, in die Oberligen Presseoffiziere gibt oder Funktionäre, die sagen so mal, spinnst du das zu berichten hier? Also ich glaube, jeder Lokalzeitungsredakteur kann auch vom Regional- und Lokalsport erzählen, wie sauer manche Leute werden, wenn man kritisch über sie berichtet. Dann gilt man schnell als Nestbeschmutzer und wir ziehen doch alle an einem Strang und so weiter. Da offenbart sich sehr, sehr häufig doch eine sehr, sehr komische Vorstellung davon, was Sportjournalismus eigentlich sein sollte. Und das ist natürlich auch nicht sportartenspezifisch. Klar ist aber auch, dass die Restriktionen, die man beispielsweise im Fußball hat, möglicherweise im Eishockey und im Handball und im Basketball nicht ganz so hat wie im Volkssport Nummer 1, wie es so schön heißt.
Was sollte Sportjournalismus denn sein?
Im Idealfall ist er ein kritischer Begleiter, der gleichzeitig die faszinierenden Facetten des Sportes sichtbar macht. Also ich denke dabei eigentlich immer weniger an Fußball als beispielsweise an die Tour de France. Also da können wir uns daran erinnern, als das Team Telekom mit den bis oben hin mit Medizin vollsteckenden deutschen Telekom-Radlern da vorne wegmarschierte, hatte man das Gefühl.
Jan Ulrich damals.
Mit, ne? Jan Ulrich und Aldag und Quäl dich du Sau von Udo Bölz gerufen und so weiter. Das waren natürlich alles so Sachen, wo man das Gefühl hatte, das ist eine Art von Journalismus, der eher PR ist. Also da ist man im Begleitfahrzeug unterwegs, dann versucht man die ganze Begeisterung rüber zu transportieren und das ist natürlich oft im Fernsehen auch so gewünscht. Ich glaube aber zum Beispiel, was damals die Süddeutsche Zeitung gemacht hat oder andere, die ja nun wirklich dann auch gesagt haben, pass mal auf, wir begleiten das alles, aber wir wahren unsere kritische Distanz. Also wir machen es nicht gemein mit diesem ganzen nationalen Aufwallungstheater. Das war für mich schon sehr, sehr nah dran, was Journalismus sein kann. Also die großen Momente beschreiben, aber gleichzeitig eben auch zu sagen, pass mal auf, das läuft schief, das läuft falsch, das ist möglicherweise eine falsche Emotion, hier hat sich ein Spieler, ein Funktionär falsch verhalten, das alles schreiben zu können, ohne zu denken, ui, jetzt werde ich von der nächsten Pressekonferenz ausgeschlossen oder jetzt bekomme ich keine Exklusivinterviews mehr. Also ich glaube, kritischer Sportjournalismus muss angstfrei ablaufen können. Also man muss das schreiben können, ohne zu denken, jetzt fliege ich aus einem exklusiven Kader von Leuten raus, die in Zukunft noch Interviews bekommen.
Kann er das denn? Kann er angstfrei ablaufen?
Nein, also das ist natürlich nicht so. Also ob es lokal, regional oder bundesweit erscheinende Zeitungen sind, TV-Sender oder anderes. Man muss immer fürchten, man schreibt irgendwas Missliebiges, dann will der Verein einen erstmal nicht mehr sehen, dann gibt es wütende Anrufe, dann muss der Presseoffizier sagen, pass mal auf, das geht so gar nicht und wir sind sehr, sehr enttäuscht von dir. Also solche Sachen laufen dann einfach ab und da wünsche ich mir auch mal, muss ich sagen, von den Presseoffizieren, von den PR-Verantwortlichen, die Grandezza oder die Ruhe, auch mal zu sagen, ja, das ist Kritik und wir schauen uns das mal an, vielleicht teilen wir es nicht, aber wir überziehen den Typen jetzt nicht mit Beschimpfungen, wir rufen da nicht an, wir sind einfach ein Verein, der auch Kritik ab kann und der sich auch so einen kritischen Dialog mit der Presse stellt, weil das ist ja auch Öffentlichkeit, aber das ist selten so, das muss man auch so sagen.
Welcher Verein kann das denn ab? RB Leipzig, weil die sowieso die ganze Zeit Dresche kriegen.
Nein. Also da tue ich mich auch schwer damit, jetzt einzelne Vereine rauszuheben. Also es gibt sehr, sehr viele Vereine, das muss man auch mal aller beißenden Kritik, die ich gerne mal äußere, ja auch wirklich sagen, mit denen man sehr, sehr gut zusammenarbeitet, die sehr, sehr fair mit einem umgehen. Wo man natürlich auch weiß, das muss man eben auch nochmal immer sagen, wo man natürlich auch weiß, was die für Nöte haben und unter welchem Druck die stehen. Ne? Die kriegen natürlich auch immer Ärger. Also ist oft ja beispielsweise so, dass Presseoffiziere, also Presseleute dann den undankbaren Job haben, quasi aufzuräumen, weil sich irgendein Funktionär geärgert hat, der sagt dann, da rufst du jetzt mal an und machst den mal zur Sau. Das gibt's doch gar nicht, dass der das schreibt und so weiter. Ich wünschte mir, wie gesagt, mehr Großzügigkeit, mehr Souveränität der Clubs, weil ganz am Ende ist es ja so, die allermeisten Sportjournalisten sind ja keine Feinde des Sports, sondern das sind Leute, die sich einfach unabhängig ihre Meinung bilden wollen.
Was ihr ja auch, also ihr Sportjournalisten auch machen könntet, ist, ich hatte es ja vorhin mit Unterhaltungsindustrie, warum macht ihr es euch nicht leicht und nehmt die oberen Ligen einfach als genau die Show, die sie sind und euch als Teil dieser Show?
Warum sollten wir?
Musst du dich nicht mehr so beschweren.
Naja, aber ich sag mal so, die Grundvoraussetzung dafür, den Fußball zu genießen, auch in den oberen Ligen, ist ja die Schönheit und die Eigenheiten des Spiels zu beschreiben. Also das wäre, glaube ich, ein sehr, sehr trister und zynischer und sehr kommerziell geprägter Blick auf den Fußball. Also das mag der eine oder andere sogar machen. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal hier beim Trinkerstammtisch im DSF beim Doppelpass war und da regte ich mich darüber auf, dass beispielsweise, dass nach Toren nicht mehr ordentlich gejubelt wird. Also wenn man sich so in den 70er, 80ern so mal Leute anguckt, die jubeln, Spieler.
Also Kleider vom Leib reißen und so.
Nein, ja genau, also damals haben die sich einfach die Hände in die Höhe gerissen und haben sich umarmen lassen von ihren Mitspielern. Inzwischen hast du das Gefühl, dass direkt nach dem Tor so eine Amateurpantomime losgeht, als ob die irgendwie zu lange in der Theater-AG in der Schule waren. Dann wird die Babyschaukel gewiegt, dann wird sich eingerollt in Wappen, dann wird der Pistolero gemacht, dann wird noch irgendein TikTok-Tanz aufgeführt, wo ich immer denke, Jesus Christus, jubelt doch einfach, freut euch doch mit den Mitspielern, macht das Ganze nicht zu einer großen Ego-Show. Aber da gucken mich die Leute in dieser Runde total entgeistert an und sagten, ja, das ist wieder typisch, ey, Freunde, so lustfeindlich und so entertainmentfeindlich und so weiter und so fort. Wo du denkst, ja, Leute, wir versuchen, das ist ja eigentlich auch ein Streben von Elf Freunde, einfach zwischen echter und falscher Emotion zu trennen. Also wenn du das Gefühl hast, du bist in einem Starlight-Musical nach so einem Tor, dann ist das möglicherweise nicht so schön oder kann man sich da nicht so gut mitfreuen als Anhänger, als wenn du das Gefühl hast, da freut sich einfach jemand ehrlich und offen und unverstellt mit seinen Mitspielern über ein Tor. Aber da merke ich natürlich auch, dass ich manchmal so Opa erzählt vom Krieg mäßig daherkomme. Ne?
Also ich wollte gerade sagen, die Leute gehen ja trotzdem ins Stadion, die Leute gucken sich das ja trotzdem im Fernsehen an. Es ist jetzt nicht so, dass sie, nur weil da jemand die ganze Zeit TikTok-Tänze aufführt, sich vom Fußball abwenden und irgendeinen anderen Sportart zuwenden würden.
Na, wir sind ja alle süchtig. Also ich gehe auch ins Stadion und ich gucke auch Fußball. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwie, ich sitze abends vor der Glotze und da läuft Regionalliga und gleichzeitig läuft irgendwie ein toller Arthouse-Film, da gucke ich aber klar Regionalliga, ist ja logisch so. Ne? Also wir sind alle Süchtige und natürlich ist so, wenn ich mal in so einer süchtigen Diktion bleiben würde, dann ist Fußball im Stadion echtes Heroin und Fußball vom TV ist eher so Methadon, würde ich sagen. Eine klassische Methadon-Ausgabe.
Abseits dieser Lustfeindlichkeit, für die Elf Freunde ja bekannt ist, macht ihr ja auch gerne mal so ein bisschen abseitigere Themen. Die funktioniert das eigentlich? Also könnt ihr sehen, wie viele Menschen ihr damit erreicht, anders zu sein?
Es ist tatsächlich so, dass wir nicht morgens in der Themensitzung sitzen und denken, oh, lass uns mal anders sein, so, ne? Sondern das ist quasi eher ein voreingestelltes, so Werkseinstellung bei ganz, ganz vielen Leuten von uns, dass wir denken, okay, uns interessiert möglicherweise jetzt die dritte albanische Liga doch ein kleines bisschen mehr als, ja, keine Ahnung, das 45. Instagram-Reel vom FC Bayern. Also natürlich sind wir immer auf der Suche nach anderen Formaten, nach anderen Themen, nach anderen Sachen. Wir merken aber auch, dass der Konkurrenzkampf da natürlich sehr, sehr groß ist. Also ich sehe das immer daran, wir haben im Jahr 2000 oder 2001 mal eine Meldung bei uns auf der Seite auch schon gehabt und hinterher im Heft von so einer Vereinspräsidentin in Norwegen oder Schottland, die festgestellt hatte, dass alte Schuhe, die noch ein bisschen nach Schweiß stinken, Maulwürfe abhalten. Insofern hat die in ihrem Verein gesammelt und hat ganz, ganz viele alte Stinkesandalen und Stinkestiefel rausgesucht und die um das Spielfeld aufgestellt, damit das Spielfeld nicht mehr durch Maulwürfe zerpflügt wird. Damals hatten wir diese Geschichte 3-4 Wochen komplett exklusiv, die stand bei uns im Heft und niemanden hat es interessiert. Also wenn es heute ein Video gäbe von dieser Vereinspräsidentin, die ihre Stinkestiefel da aufstellt, das wäre, sagen wir mal so, nach 10 Minuten auf irgendeiner komischen kroatischen Internetseite, das wäre nach einer Stunde bei uns und nach 3 Stunden wäre es bei Bild auf der Startseite und würde drunter stehen, hier Ulk-Präsidentin verjagt Maulwürfe, Sie werden nicht raten, wie. Also sagen wir mal so, alles das, was früher originär Elf Freunde war, ist heute Mainstream. Insofern ist natürlich auch die Art und Weise, wie wir berichten, die Art und Weise, wie wir Sachen publizieren, längst nicht mehr so anders, wie man denkt. Also oft ist es inzwischen nicht mehr das Thema an sich oder der Film an sich, sondern eher unsere Aufbereitung, würde ich mal sagen. Also dass wir nochmal versuchen, dem Ganzen nochmal einen speziellen Drift zu geben, den die Bild möglicherweise nicht hat oder der Kicker oder wer auch immer, ne?
Und was funktioniert am besten von diesen anderen Themen?
Schwierig zu sagen. Es sind sehr, sehr häufig Interviews natürlich trotz allem, in denen ein bisschen anders geredet wird als im Mainstream. Also da ist es dann auch übrigens völlig egal, ob man es einen Spieler vom SC Freiburg interviewt oder von Mainz 05. Also wenn die Leute das Gefühl haben, sie bekommen dann ein authentisches Gespräch, das funktioniert sehr, sehr gut. Und zum anderen historische Sachen natürlich, ne? Also wenn wir nochmal über die Magdeburger Helden aus den 70ern in ihren weißen Bademänteln berichten oder wie Alex Ferguson bei Aberdeen alles gewonnen hat oder Brian Clough bei Nottingham Forest oder die 40 Tage bei Leeds United. Also das funktioniert tatsächlich immer sehr, sehr gut, also auf eine sehr, sehr gute und verlässliche Weise. Gleichzeitig haben wir so festgestellt, dass manche Sachen sich auch ein bisschen überleben. Also früher war es zum Beispiel so, da mussten wir nur Günter Netzer schreiben und da hatten wir, glaube ich, sehr, sehr viele 30.000 Gladbacher, die auf der Seite waren. Angesichts der Tatsache, dass solche Themen natürlich auch endlich sind, verbraucht sich das manchmal so ein bisschen. Da muss man neue, schöne Themen finden. Quizgeschichten funktionieren auch immer super. Also jeder Fußballfan möchte ja zeigen, dass er der allerbeste Auskenner ist und dass er das Wappen aus einem, keine Ahnung, rumänischen Drittligisten kennt und so. Also das funktioniert dann natürlich immer sehr, sehr gut.
Es geht uns ja um unabhängigen Sportjournalismus. Solange ihr im Eigenverlag wart, okay. Dann habt ihr zu Gruner und Jahr gehört, jetzt gehört ihr zum Spiegel. Wie bewahrt man da seine Unabhängigkeit?
Das war die große Sorge schon, als wir zu Gruner und Jahr gekommen sind und jetzt zum Spiegel. Das muss man wirklich mal beiden Häusern lassen. Man hat uns immer in Ruhe gelassen, inhaltlich. Also nicht, dass man nicht gesagt hat, pass mal auf, lass mal gucken, dass ihr einen ordentlichen Internetauftritt und kriegt oder guckt mal, dass man irgendwie mal, was die Abonnenten angeht und so weiter, ob wir da nicht mal neue Sachen entwickeln. Aber es ist ein so angenehmes Arbeiten, muss man wirklich sagen, beispielsweise auch mit den Leuten vom Spiegel. Es hat nicht eine einzige Sekunde irgendwie Ärger gegeben, keine Ahnung, das finden wir aber doof, aber packt er das auf den Titel, das verstehen wir nicht und so weiter. Das gibt's einfach nicht und das ist natürlich auch eine Kultur, die für uns entscheidend war, damals zu Gruner und Jahr zu gehen. Und die war auch diesmal absolut entscheidend, weil es war ja so, als klar wurde, dass RTL seine Anteile loswerden will an Elf Freunde, da haben schon alle angeklingelt. So, da gab es ganz, ganz viele Interessenten, die gesagt haben, das könnten wir uns sehr, sehr gut vorstellen, dass ihr zu uns kommt. Aber ein Konzept, das gleichzeitig gesagt hat, ihr sollt genau das weitermachen, was ihr bisher macht. Aber gleichzeitig wollen wir schauen, dass ihr euch weiterentwickeln könnt. Das gab es in der Form so besonders gut beim Spiegel und wir sind jetzt ja auch 1,5 Jahre schon da und da kann man nichts von abstreichen. Also das funktioniert echt ganz, ganz großartig.
Was hat sich denn im redaktionellen Alltag, was hat sich für euch verändert, dadurch, dass ihr ja unter das Dach eines großen Verlages gezogen seid?
Naja, ganz prinzipiell ist es schon so, dass wir unsere Themen so suchen, wie wir das immer gemacht haben in den 25 Jahren. Gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich mehr Struktur drin ist, glaube ich. Also ich würde das gar nicht nur mal so am Spiegel festmachen, sondern eher an dem Bedürfnis, das es sowohl in der Redaktion gibt, als auch natürlich jetzt im Verlag, dass man einfach versucht, das Ganze nicht mehr so auf Kante zu nähen, würde ich mal sagen. Also wir haben früher wirklich auf eine teilweise bizarre Art kurzfristig geplant. Also da hatten wir oft dann 4-5 Tage vor Redaktionsschluss, war noch überhaupt nicht klar, was wir jetzt aufs Cover packen, was wir hier machen, was wir dort machen. Also diese Spontanität gibt es immer noch, auch zum Leidwesen unserer Grafik und unserer Fotoredaktion, aber nicht mehr in der massiven Art, sondern wir wollen schon mal gucken irgendwie, dass wir Sachen noch gründlicher machen, dass wir die Sachen noch besser machen. Also am Objekt zu arbeiten und nochmal zu überlegen, über welche Kanäle die Leute eigentlich Elf Freunde erreichen. Und das ist ja inzwischen anders. Wir hatten früher das Heft quasi als das große Statement einmal im Monat und ein bisschen Online-Zeugs. Und inzwischen erreichen uns die allermeisten Leute über den Newsletter, über die Podcasts, über natürlich über unsere YouTube-Formate und so weiter. Also sagen wir mal so, die Leute sollen immer mal wieder auf Elf Freunde stoßen, das ist ja unser Ziel, aber das müssen sie nicht nur noch übers Heft.
Musstet ihr übernommen werden, weil ihr nicht genug Geld hattet oder wolltet ihr übernommen werden, weil ihr euch professionalisieren wolltet?
Nee, wir hätten ja auch bei RTL weitergemacht. Also ich glaube, wir passten einfach nicht mehr in die RTL-Strategie, die natürlich weitestgehend darauf zielt, dass er diesen großen, einstmals ruhmreichen Gruner & Jahr Verlag natürlich ziemlich mitleidslos filetiert haben, von dem ja nur noch ein Restgerippe jetzt übrig ist. Diese ganze Stern-Kapital-Geo-Sache, die passte, glaube ich, ganz wunderbar zur RTL mit so Kleinstmagazinen, die wir ja nun auch sind. Also im Vergleich zu den ganz großen Kleinstmagazinen vielleicht ein bisschen despektierlich gegen uns, aber wir sind ja eher ein kleiner Verlag. Sowas passte einfach gar nicht in die RTL-Strategie. Also ich habe mich da gar nicht unwohl gefühlt, obwohl man zum Schluss das Gefühl hatte, dass so manche Bemühungen dann ja irgendwann dann auch so eingestellt worden sind, gerade auf der Vermarktungsseite. Aber Elf Freunde, das will ich jetzt gar nicht so prahlerisch sagen, aber Elf Freunde war immer profitabel. Also Elf Freunde war immer wirtschaftlich sicher. Also es gab nie eine Situation, in der wir gedacht haben, jetzt müssen wir mal wieder mal Geld verdienen. So, ne?
Das heißt, es ist Zufall, dass ich, also wenn ich Elf Freunde, also ins Heft gucke, sehe ich gefühlt ständig nur deinen Namen. Das ist also Zufall oder fehlt euch immer noch Personal?
Nee, ich schreibe einfach wahnsinnig gerne. Und das ist auch das, was ich unbedingt machen will. Also ich will nichts mehr als schreiben, recherchieren, lustige Sachen machen. Das ist echt mein Antrieb, nichts anderes so. Ne? Also ich will lustige Kolumnen schreiben. Ich will, wenn Arminia im Pokalfinale steht, möchte ich die große Titelgeschichte schreiben. Ich möchte, keine Ahnung, eine Kolumne haben, über die sich dann manche Leute aufregen, weil das natürlich alles viel zu unsachlich ist. Also das ist eigentlich mein arbeitstechnisches Lebenselixier und deswegen wollte ich nie so ein Chefredakteur werden, der sagt, komm, ich mach mal das vor Ort und danach geht's nach Sylt.
Ne? Aber wenn dein eigener Club im Pokalfinale steht, also wenn du über Arminia Bielefeld schreibst, wie bewahrst du da überhaupt noch die Distanz? Oder ist es dann
ja gar nicht? Nee. Also Ich bewahre ja zu allem Distanz, aber zu Arminia bewahre ich quasi eine Null. Das heißt, ich würde mal sagen, die Distanz quasi ist im Minusbereich. Also
dann wäre aber doch seriöser Sportjournalismus ausschließlich von denjenigen ausführbar, die nicht über ihre Lieblingsvereine oder Sportarten schreiben.
Also ich sag mal so, ich habe lange die Distanz gewahrt oder geheuchelt, sage ich mal. Aber natürlich ist privat Arminia eines meiner großen Lebensprojekte, ne? Anhänger von Arminia Bielefeld zu sein. So. Also das ist, ich sag mal so, wir machen das eher so, wir fragen uns dann natürlich immer, wie fühlen wir uns denn gerade? Und dieser Text über Arminia Bielefeld steht ja unter der großen Frage, was machst du eigentlich, wenn dein Verein plötzlich Erfolg hat? Also wenn es jetzt eher darum gegangen wäre, mal über Arminia Bielefeld unter sportlichen Aspekten zu schreiben, weiß ich ja nicht, ob ich das selber so reizvoll gefunden hätte und ich weiß auch nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber die Frage zu beantworten, die natürlich in jedem schwebt, nicht nur Arminia Bielefeld-Fans, dass du einem Verein anhängst, der 40 Jahre, seitdem du Fan bist, nichts gewonnen hat und immer nur mit dem dicken Hintern eingerissen hat, was sie mit den Händen aufgebaut hat, der allerhöchstens mal in die zweite Liga oder in die erste Liga aufgestiegen ist, aber das war es dann auch, dass so einer dann plötzlich im Olympiastadion in Berlin vor vielen, vielen Millionen Fußballfans Fußball spielt, das muss man eben auch mal sagen, dann auch eine besondere Art Text. Ne? Und da hätten die Leute jetzt von mir auch nicht erwartet, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, so schnödes Taktikdeutsch schnatter oder so. Ne?
Sag mal, das mit den Maulwürfen und den Schuhen, hat das funktioniert?
Natürlich hat das funktioniert. Das war ja das Schöne. Also es war obskur, dass ein vorher von Maulwürfen extrem, extrem durchgewühlter Platz hinterher wirklich aussah wie so ein englischer Zierrasen, auf dem man dann irgendwelche Preise gewinnen kann. Wie gesagt, damals 3 Wochen unentdeckt und dann zack, irgendwann hat es, glaube ich, mal jeder irgendjemand aufgegriffen und gesagt, das ist ja eine tolle Sache. Aber das waren andere Zeiten.
Philipp Köster, vielen Dank.
Bitteschön.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.